Deutschlandfunk. Der Tag.
Eigentlich ist die Todesstrafe in den letzten Jahrzehnten klar auf dem Rückzug gewesen.
Doch
letztes Jahr hat es wieder einen Anstieg gegeben. Sowohl bei der Vollstreckung als auch bei den Urteilen. In Berlin findet seit heute der Weltkongress gegen die Todesstrafe statt. Mit dabei die grüne Außenministerin Annalena Baerbock und auch FDP-Justizminister Marco Buschmann. Welche Strategie die Bundesregierung fährt, die Todesstrafe weltweit wieder zurückzudrängen, darüber spreche ich gleich mit der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Luise Amtsberg von den Grünen. Und seit heute sind wir 8 Milliarden Menschen auf der Welt, offiziell laut UN, so Pi mal Daumen. Ehrlicherweise, so ganz genau weiß man es nicht, aber wir sind auf jeden Fall ziemlich viele. Was das heißt für uns, für die Welt und den Klimawandel und wie die Prognosen langfristig sind, auch darüber sprechen wir heute in der Tag im Deutschlandfunk, an diesem Mittwoch, den 15. November 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Eine wertebasierte Außenpolitik. Dafür wollen die Grünen stehen in dieser Ampel und insbesondere die Außenministerin Annalena Baerbock. Der Weltkongress zur Abschaffung der Todesstrafe, ab heute startet er in Berlin, passt da natürlich gut rein.
We must not take life for life. This is an understanding of humanities.
Wir dürfen nicht das Leben mit dem Leben vergelten, eine Frage der Menschlichkeit. Ihre Begrüßungsworte heute, wer möchte der Außenministerin da schon widersprechen? Doch was kann man konkret erreichen mit so einem Kongress gegen die Todesstrafe? Darüber konnte ich vor der Konferenz mit der grünen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung sprechen, Luise Amtsberg.
Eigentlich war der Trend bei der Todesstrafe ja rückläufig, lange Jahre, aber 2021 hat es wieder eine Zunahme gegeben, 20%, 579 Hinrichtungen hat Amnesty International gezählt bzw. dokumentiert in insgesamt 18 Ländern. Auch die Zahlen für neue Todesurteile sind wieder in die Höhe gegangen. Frau Amtsberg, wie erklären Sie sich diesen Anstieg bei den Hinrichtungen?
Also ich glaube, die 20% Anstieg, die Amnesty International dort richtigerweise dokumentiert hat, die beziehen sich ja auf das Vorjahr. Also ganz grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, dass sich in den letzten 50 Jahren über 100 Staaten gegen die Todesstrafe ausgesprochen haben, sie abgeschafft haben und es einen starken Trend zur Abschaffung international gibt. Die Hinrichtungen, die 2021 so zu einem massiven Anstieg geführt haben, sind, glaube ich, auch mit der Pandemie zu erklären. Ja, also dass viele Hinrichtungen im Vorjahr nicht stattgefunden haben, weil schlichtweg nicht durchgeführt werden konnten. Nichtsdestotrotz ist natürlich jeder Mensch, der auf diese Art und Weise durch staatliches Handeln zu Tode kommt, einer zu viel.
China gilt als das Land, das mit Abstand die meisten Todesstrafen vollstreckt. Gibt selbst gar keine Daten raus. Muss man davon ausgehen, dass die wahre Zahl der Hinrichtung dennoch nochmal deutlich höher ist?
Davon gehen wir auf jeden Fall aus. Also die Zahlen, die auch Amnesty International dokumentiert, die für uns natürlich auch gute Grundlage bieten, um das einzuschätzen, sind ja immer ohne China und ausdrücklich auch so benannt, dass China dort nicht berücksichtigt ist. Nicht, weil man es ausnehmen möchte, sondern schlicht, weil die Datenlage dort sehr gering ist. Und wir einfach davon ausgehen müssen, dass die Zahl deutlich höher ist als das, was uns bekannt ist.
Jetzt also diese Konferenz gegen die Todesstrafe in Berlin. Ist die Initiative auch Teil der wertebasierten Außenpolitik der Grünen?
Natürlich, die Todesstrafe ist gerade weil auch durch staatliches Handeln sozusagen das Leben von Menschen beantwortet wird oder beendet wird. Und man auch sagen muss, dass wir ja auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass es eben als Repression gegen Menschen, gegen Zivilgesellschaft eingesetzt wird, ist es eines der relevantesten Menschenrechtsthemen, die wir international auf internationaler Ebene haben. Und in der Tat, die Bundesrepublik Deutschland, unsere Außenministerin Annalena Baerbock, hat sich vorgenommen, in diesem Bereich aktiv zu werden und führt jetzt zusammen mit dem Justizminister diese Konferenz durch, die ja auch auf großen Zuspruch von vielen Staaten weltweit führt.
Aber was kann diese Konferenz denn wirklich leisten als Beitrag zur Abschaffung der Todesstrafe?
Also zunächst einmal gehen wir davon aus, dass einige Staaten, die sich angemeldet haben, die kommen, auch verkünden werden, wie ihre weiteren Schritte sind. Und man muss bei der Todesstrafe ja immer auch wissen, es gibt da viele Zwischenschritte hin zur Abschaffung. Also das Strafmaß verändern, ein Moratorium einführen beispielsweise oder eben auch die Abschaffung. Jeder Schritt in diese Richtung ist ein Beitrag zur internationalen Verdammung der Todesstrafe als unmenschliches Mittel. Und diese Konferenz wird da einen Beitrag zu leisten. Nicht zuletzt auch die Gruppe derer, die dort absolut nicht bereit sind, ihre Politik zu ändern und auch Todesstrafen wirklich massiv, wir sehen es ja jetzt auch gerade im Iran, massiv sozusagen nutzen, um Menschen einzuschüchtern, sich nicht gegen staatliches Handeln zu wehren, dass diese Gruppe marginalisiert wird, kleiner wird und dass wir immer mehr dahin kommen, dass es einen internationalen Konsens gibt, dass die Todesstrafe eine massive Menschenrechtsverletzung ist und unmenschlich ist.
Jetzt haben Sie den Iran schon angesprochen, in die Reihe gehört, habe ich ja auch schon gesagt, China haben wir schon drüber gesprochen, aber auch Ägypten oder Syrien. Das sind laut Amnesty die Länder, die die meisten Todesurteile vollstrecken. Da dürften wahrscheinlich die Einflussmöglichkeiten Deutschlands oder des Westens generell relativ klein sein. Was erhoffen Sie sich da von dem Kongress?
Also grundsätzlich natürlich das Aufmerksammachen auf dieses Thema und eben nochmal deutlich zu machen, welche Staaten nicht bereit sind, diese unmenschliche Politik zu beenden. Ich würde Saudi-Arabien noch ergänzen, ja, die ja am 12. März 81 Menschen an einem einzigen Tag hingerichtet haben. Klar muss sein, und das beinhaltet eine wertegeleitete Außenpolitik, dass diese Themen immer wieder auch in den bilateralen Beziehungen, auch mit den Partnern oder mit den Ländern, die eine schlechte Menschenrechtsbilanz haben, immer wieder angesprochen werden. Das tut das Auswärtige Amt über die Auslandsvertretung natürlich massiv. Ja, zuletzt, also es gab eine Zählung, die auch gezeigt hat, dass über 45 Staaten die Bundesrepublik dort diplomatische Einsprüche auch eingelegt hat und für die Abschaffung der Todesstrafe geworben hat. Das gehört also sozusagen zum Grundkonsens, zum Engagement Deutschlands in der Welt, dort auf die Länder auch entsprechend einzuwirken. Wie erfolgreich das ist, muss man über einen längeren Zeitraum natürlich betrachten. Aber wir haben schon das Gefühl, dass viele Länder gerade auch, ne, wir haben viele Gäste aus dem globalen Süden jetzt bei dieser Konferenz, dass viele Länder sich eben auch da orientieren an den Staaten, die für eine Abschaffung sind, das auch schon umgesetzt haben. Also ich selber war in Sambia diesen Sommer und habe dort auch mit dem Justizminister gesprochen, auch dafür geworben, dass die Umsetzung der Abschaffung der Todesstrafe schneller passiert, um auch wirklich dort zügig in eine Umsetzung zu kommen. Und das sind eben Dinge, wofür sich das Auswärtige Amt, unsere Auslandsvertretung oder auch ich und die Ministerin einsetzen.
Aber wie bekommt man denn ganz konkret so ein Land wie Saudi-Arabien mit ins Boot, wo man natürlich auch weiß, dass Deutschland da jetzt gerade nochmal verstärkt, logischerweise durch den Russlandkrieg, massive Interessen auch hat, wirtschaftliche?
Naja, man muss es zur Grundlage machen und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und deshalb ist die Frage immer auch, wie gestalten wir unsere bilateralen Beziehungen? Wenn wir Menschenrechte nur beiläufig ansprechen, ist das sicher nicht erfolgreich. Wenn wir Menschenrechte zur Grundlage auch unserer anderen Interessen, die wir haben, machen und sagen, wir brauchen jetzt hier erstmal eine Debatte darüber, das und das möchten wir gerne erreichen. Und dann kommen wir auch zusammen und können durch unsere eigenen Interessen natürlich auch die Politik vor Ort verändern. Das ist der eine Weg, aber ich sage auch ganz deutlich, eine wertegeleitete Außenpolitik heißt halt auch, deutlich zu machen, dass die Verbesserung der Menschenrechtslage im Land konditionslos erst einmal zu unseren Interessen ganz grundsätzlich gehört.
Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ein Land wie Saudi-Arabien wird wahrscheinlich sagen, okay, wir sitzen aber am längeren Hebel. Ob sie das jetzt die Menschenrechte nun ansprechen oder nicht, ist uns eigentlich vollkommen egal. Und wenn sie das stört, dann verkaufen wir unser Öl woanders hin.
Das ist richtig und trotzdem bin ich der Meinung, dass man es versuchen muss und da auch deutlich machen muss, dass bestimmte Partnerschaften dann eben auch nicht oder bestimmte Verbindungen nicht zustande kommen.
Ich habe mal kurz die Stopptaste gedrückt für dieses Interview. Also nicht wundern. Deutschland soll die Menschenrechtslage zur Bedingung für bestimmte Partnerschaften machen, sagt hier Luise Amtsberg, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Und das ist mir deshalb aufgefallen, weil ungefähr zeitgleich mit diesem Interview, das wir gestern schon aufgezeichnet haben, Stefan Detjen, unser Hauptstadtkorrespondent, in der gestrigen Folge dieses Podcasts über die Asienreise von Olaf Scholz in Singapur und Vietnam gesprochen hat und die Versuche vom Bundeskanzler, mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit von China zu erlangen. Ich spule mal kurz an die Stelle, die bei mir hängen geblieben ist von diesem Gespräch.
Das fand ich auch ganz interessant. Dass Olaf Scholz dann in Vietnam sagte, naja, in der Vergangenheit war das oft schwierig, deutsche Unternehmen zu gewinnen, weil die Angst hatten, dass sie dann kritisiert werden, wenn sie in Bergbauaktivitäten gehen, weil man weiß, da sind Umweltfragen, aufgeworfen. Da geht es um Arbeitsschutzstandards und das sind alles nicht die Standards, die man in Deutschland bisher erwartet. Scholz hat sehr deutlich gesagt, da wird man umdenken müssen. Wir brauchen diese Partnerschaften jetzt, wir brauchen diese Rohstoffe und ohne es wörtlich so zu formulieren, hat er gesagt, da wird man da auch manche Erwartungen und Standards absenken müssen.
Das heißt dann müsste man möglicherweise oder müsste Deutschland, die deutsche Politik auch da wieder ein Auge zudrücken, was Menschenrechte angeht etwa?
Ich glaube, die Erwartung von Scholz bezieht sich auch auf die deutsche Öffentlichkeit. Also, dass auch da Diskussionen anders geführt werden, ein anderes Bewusstsein für Abhängigkeiten, für Notwendigkeiten besteht. Und Scholz hat das ja gerade, wenn wir nochmal auf den gestrigen Tag in Vietnam schauen, vorgelebt. Der hat sich da mit einer kommunistischen Führung getroffen, die in diesem Land ein Wirtschaftsmodell macht, wo sie eine rigide, autoritäre kommunistische Führung verbinden mit wirtschaftlicher Liberalisierung, das sieht man in Hanoi ganz, ganz deutlich, am kapitalistischen, marktwirtschaftlichen System. Und Olaf Scholz hat da nicht nur angekündigt, wirtschaftliche Aktivitäten deutscher Unternehmen zu fördern, wissenschaftlichen Austausch zu intensivieren, Berufsausbildung deutscher Unternehmen in Vietnam, da sind die sehr interessiert dran, in Vietnam zu fördern, sondern hat auch eine militärische Kooperation vereinbart. Auf unterster Ebene zwar, da sollen erstmal Gesprächskanäle überhaupt ermöglicht werden, dass Offiziere, ranghohe Militärs in einen unmittelbaren Austausch treten können, aber das ist auch Teilaspekt, denn das ist eine Region, wo man überall auch auf die sicherheitspolitischen Probleme und Sorgen der Partner stößt.
Das also nur mal zur Erinnerung, hat Stefan Detjen gestern hier im Podcast gesagt. Halten wir also fest, bei der Gewichtung des Themas Menschenrechte in der Außenpolitik gibt es offensichtlich unterschiedliche Sichtweisen in der Bundesregierung. Aber wir waren ja bei der Konferenz gegen die Todesstrafe in Berlin, weiter also zu Luise Amtsberg, der grünen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung. Drücken wir wieder Play.
Wenn das der Fall ist, das muss man dann eben mit einpreisen. Aber trotzdem ist es ja richtig, auch wenn man weiß, dass man bestimmte Staaten nicht adressiert bekommt, für die Abschaffung der Todesstrafe einzutreten und das umzusetzen, wie zum Beispiel China, Saudi-Arabien, Belarus, die das ja jetzt auch gerade verschärft haben nochmal, oder eben der Iran, dass man es trotzdem versucht, die Staaten, die eine Bereitschaft haben, dabei auch zu unterstützen, das auch wertzuschätzen, damit die Gruppe derer, die sie nicht abgeschafft haben, kleiner wird. Das ist ja etwas, was auf internationaler Ebene doch durchaus Gewicht hat. Wenn man marginalisiert wird mit solchen schweren Menschenrechtsverletzungen, dann lässt das am Ende des Tages niemanden kalt. Dann kann es vielleicht sein, dass wir das nicht über die bilateralen Beziehungen, aber durchaus durch den internationalen Druck erreicht haben. Und das ist dann immer, das kann man bei der Todesstrafe nun wirklich sagen, jedes Land, das sich da auf den Weg macht, das abzuschaffen, ist ein Erfolg für die Menschenrechte und für die internationale Gemeinschaft.
So, und dann gibt es dann noch den großen Bruder im Westen, die USA, in der die Todesstrafe zumindest in einigen Bundesstaaten noch immer vollstreckt wird. Wie gehen Sie mit unserem wichtigsten Verbündeten in dieser Frage um?
Also das ist ja nicht nur die USA, das ist auch Japan. Das muss man an der Stelle, glaube ich, dazu sagen. Und ich glaube, das sind auch die beiden prominentesten Beispiele derer, wo man eigentlich im Menschenrechtskontext gut zusammenarbeitet. Und in der Tat ist das eine große Schwierigkeit. Aber auch da wird es natürlich angesprochen. Wir haben dort zahlreiche bilaterale Formate, in denen das auch bewegt wird. Ich selber war jetzt bei der Generalversammlung in New York und habe natürlich dort auch mit Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern gesprochen, die versuchen, diesen Weg zu bestreiten, eben auch mehr Bundesländer, Bundesstaaten davon zu überzeugen, die Todesstrafe abzuschaffen. Das ist ein zäher Prozess, aber auch in den USA beispielsweise sehen wir ja Entwicklungen, dass eben einzelne Bundesstaaten sagen, wir möchten nicht mehr sozusagen vollstrecken und dazu beitragen, dass wir als Staat uns im Prinzip auf dieselbe Stufe stellen, wie die größten Verbrecher. Und das ist ein Trend, der ist international erkennbar und er ist auch in den USA erkennbar, daran weiter beizutragen und mitzuwirken, dass das auch dort weiter bewegt wird. Da können wir sicher bilateralen Beitrag zu leisten. Ich bin aber sehr optimistisch, dass die amerikanische Zivilgesellschaft, die sehr vital in diesen Fragen auch unterwegs ist, auch im Kontext sozusagen der derzeitigen Debatten um Black Lives Matter, weil wir ja nun auch wissen, wie sozusagen die Verteilung auch in den Gefängnissen und auch den bei den Vollstreckungen der Todesurteile, wie dort die Verteilung so ist, dass man schon den Eindruck hat, die Debatte wird größer Und da bin ich optimistisch, dass sich da auch in den nächsten Jahren was bewegen wird. Aber klar, wir müssen es weiterhin bilateral ansprechen. Und das ist natürlich mit Partnern im Menschenrechtsbereich schon auch bitter, wenn man merkt, dass man da an der Stelle bei dieser einen Frage so weit auseinandergeht. Hm.
Wird die USA eigentlich vertreten sein bei der Konferenz?
Die USA ist nicht vertreten, soweit ich das weiß. Und trotzdem, also gibt es natürlich da auch weitere Formate. Haben wir es bei dieser Konferenz natürlich mit Staaten zu tun, die auch verkünden möchten, wie sie sich die Umsetzung, ja, den Weg hin zur Abschaffung der Todesstrafe auch vorstellen. Es wird sicher auch Länder geben, die verkünden werden, dass sie sich jetzt auf den Weg machen. Und das ist der Beitrag, den diese Konferenz leisten kann. Aber in der Tat sind nicht alle Staaten, auch nicht alle Staaten, die jüngst diesen Schritt gegangen sind, vertreten. Mhm. Das muss man natürlich den Staaten selbst überlassen. Wir haben sehr dafür geworben, dass es eine große Beteiligung gibt. Und das ist natürlich auch das, was am Ende solche Konferenzen und Kongresse auch leisten können, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem Staaten auch prominent deutlich machen können, okay, wir haben verstanden, wir machen uns jetzt auch auf den Weg. Und diesen Rahmen, dass die Bundesaußenministerin, aber auch der Justizminister diesen Rahmen hier schaffen, begrüße ich als Menschenrechtsbeauftragte ausdrücklich.
An welches Land denken Sie da, wenn Sie jetzt hoffen, dass es Verkündung geben wird? Sambia haben Sie ja schon als positives Beispiel genannt. An wen denken Sie noch?
Ich denke an Liberia, aber wir müssen mal gucken. Also das ist jetzt noch nicht so ganz klar, aber das wird die nächsten Tage werden das zeigen. Ja, wir haben morgen das High-Level-Meeting auch mit der Ministerin und dann wird es relativ klar sein. Ich glaube, da muss man sich auch ein Stück weit überraschen lassen. Ja, das wird nicht im Vorfeld alles miteinander geteilt. Wir beobachten die Lage natürlich und wissen auch, dass es Bestrebungen gibt, aber es sollte natürlich auch in der Verantwortung und auch in den Möglichkeiten des Staaten selber liegen, das zu erklären. Vor allen Dingen auch, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Abstufungen auf dem Weg hin zur Abschaffung der Todesstrafe. Da muss man eben gucken, sind es Moratorien, sind es strafverändernde Maßnahmen oder ist es die Komplettabschaffung? Das müssen die Staaten dann selber erklären. Und da sind wir natürlich guter Hoffnung, dass ein paar positive Geschichten und Maßnahmen verkündet werden.
Frau Arnsberg, einen letzten Staat möchte ich noch ansprechen, der zurzeit im Mittelpunkt steht und wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mal verstärkter im Mittelpunkt stehen wird. Katar hat 2020 nach jahrzehntelanger Aussetzung auch wieder einen Mann hingerichtet. Nepalesischer Gastarbeiter, der einen katarischen Mann getötet haben soll. Spricht jetzt auch nicht für eine Liberalisierung gerade in diesem Land durch die WM.
Spricht also die de facto Verurteilung und auch Durchführung der Todesstrafe für diesen nepalesischen Mann spricht auf jeden Fall nicht für eine Entspannung der Situation. Auf der anderen Seite gab es zaghafte Signale aus der katarischen Regierung, ein Moratorium auf den Weg zu bringen. Auch dafür setzen wir uns natürlich weiter ein, dass das auch so bestritten wird. Und das ist natürlich im Falle Katars mit der islamischen Scharia-Gesetzgebung auch nochmal anders zu bewerten, ob es zu einer de facto Abschaffung kommt oder zu einem Moratorium. Ich würde sagen, in einem Land wie Katar wäre es schon ein großer, wirklich großer Erfolg, wenn die internationale Gemeinschaft so viel Druck ausüben kann, dass dann auch ein Moratorium auf den Weg gebracht wird, auch wenn es keine Komplettabschaffung ist. Und das meinte ich vorhin, wir müssen uns da jedes Land natürlich auch gesondert angucken. Und deshalb war es bei dieser Konferenz eben auch wichtig zu sagen, es sind nicht nur die Staaten, die jetzt schon komplett abgeschafft haben, sondern die Maßnahmen ergreifen, die am Ende dazu führen, dass keine Todesurteile vollstreckt werden. Und das, finde ich, ist ein richtiger Ansatz, um eben auch die internationale Gemeinschaft da dicht beisammen zu halten und auch Staaten zu motivieren, diesen Weg zu gehen.
Fahren Sie hin zur WM?
Ich fahre nicht zur WM. Ich werde im Nachgang der WM fahren, weil es mir wichtig ist, auch über die WM hinaus auf die Lage der vielen Millionen Gastarbeiter im Land aufmerksam zu machen. Wir adressieren bei dieser Frage ja leider sehr häufig nur im WM-Kontext sozusagen die Situation der Arbeitnehmenden dort vor Ort, wenn es um Lohnzahlungen geht oder gewerkschaftliche Vertretung oder eben auch Arbeitsschutz. Das sind aber nur 2% der Gastarbeitenden in Katar. Wir sehen also, da ist eine große Gruppe von Menschen, die noch nicht adressiert wurde und die auf dem Schirm zu behalten, auch über die WM hinaus, bleibt zentral und das nehme ich mir als Menschenrechtsbeauftragte auch vor.
Luise Arnsberg, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Ohne Frage, evolutionsbiologisch betrachtet, waren wir, also die Menschen, ganz schön erfolgreich in den letzten Jahrtausenden. Fragt sich nur, wie lange noch? 8 Milliarden Menschen sind wir seit heute offiziell laut UN. Kommt mal einem Experten hinterher zu telefonieren, um zu fragen, wie das genau ist mit der Überbevölkerung.
Thomas Neiss, hallo.
Philipp May, Deutschlandfunk am Apparat. Moin, moin. Thomas Neiss vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung kennt sich mit sowas sehr gut aus. Also, heute ist der Stichtag. Laut UN überschreiten wir heute die 8 Milliarden Menschengrenze auf der Erde. Wie genau weiß man es eigentlich, ob es wirklich 8 Milliarden Menschen sind?
Dass heute ganz genau die 8 Milliarden Marke geknackt wird, können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil die Vereinten Nationen ihre Prognosen zur Bevölkerungszahl vor allem auf Grundlage von Bevölkerungsbefragungen erstellt. Die werden aber nur alle paar Jahre durchgeführt. Das heißt, das ist eine Schätzung, dass wir heute die 8 Milliarden Marke knacken und eher ein symbolischer Tag, um auf diesen Meilenstein hinzuweisen. Mhm. Aber wir können sagen, wenn wir uns die Prognosen der Vereinten Nationen aus der Vergangenheit angucken, dass sie zumindest in der kurzen Frist eine relativ hohe Zuverlässigkeit haben.
Okay, jetzt wissen wir, dass das Wachstum logischerweise immer noch da ist, sonst würden wir ja nicht die 8 Milliarden Menschengrenze knacken, aber das Wachstum hat sich verlangsamt in den letzten Jahrzehnten. Wo wachsen denn die Bevölkerung auf der Erde überhaupt noch?
Genau, vor 50 Jahren noch wuchs die Weltbevölkerung ungefähr 2% pro Jahr, jetzt sind wir bei unter 1%. Und das Wachstum konzentriert sich vor allem in den ärmsten Ländern der Welt, also vor allem in Subsahara-Afrika, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, Äthiopien oder Tansania, aber auch in asiatischen Ländern wie Pakistan, Indien und den Philippinen. Und wir wissen, dass sich die Hälfte des absoluten Bevölkerungswachstums in den nächsten 30 Jahren nur 8 Ländern der Welt konzentrieren wird.
Okay, wenn Sie sagen 1% Wachstum, was heißt denn das in absoluten Zahlen?
Also jeden Tag kommen rund 220.000 Menschen dazu. Also das bedeutet, dass 200.000 mehr Menschen jeden Tag geboren werden als sterben.
Okay, also in 5 Tagen einmal Köln sozusagen, um das dann mal einmal fassbar zu machen. Wie viele Menschen kann die Erde denn überhaupt verkraften, ohne dass das gesamte Erdsystem kollabieren würde?
Also klar ist, dass jeder Mensch einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, aber wie ich gerade schon gesagt habe, konzentriert sich das Bevölkerungswachstum vor allem in den ärmsten Ländern, die auch am wenigsten zu den globalen Emissionen zum Beispiel beitragen. Also wenn wir davon sprechen, wie viel Menschen die Erde verkraften kann, geht es vor allem darum, wo die Menschen leben. Wenn alle so leben würden wie ein durchschnittlicher US-Amerikaner, bräuchten wir insgesamt 5 Erden. Aber Länder wie Niger oder Tschad in der Sahelzone in Subsahara-Afrika verbrauchen weitaus weniger Ressourcen als ein durchschnittlicher Mensch im globalen Norden.
Okay. Wann ist der Peak erreicht? Wovon gehen die Wissenschaftler aus?
Wissenschaftler der UN gehen davon aus, dass wir das Maximum der Weltbevölkerung ungefähr im Jahr 2080 erreichen. Dann werden es in etwa 10,4 Milliarden Menschen sein. Und dann bis Ende des Jahrhunderts wird diese Zahl relativ konstant bleiben oder sogar ein bisschen zurückgehen.
Okay. Dass diese Dynamik abnimmt, ist das nicht eigentlich ein gutes Zeichen? Weil es ja auch diese Korrelation gibt, je reicher und gebildeter eine Gesellschaft ist, desto niedriger ist die Geburtenrate. Also kann man sagen, die Armut nimmt in den meisten Teilen der Welt ab und die Bildung nimmt zu. Und deswegen wird die Dynamik im Prinzip von Jahr zu Jahr immer ein bisschen schwächer.
Genau, dass in vielen Ländern der Welt das Bevölkerungswachstum zurückgegangen ist, ist darauf zurückzuführen, dass die Gleichberechtigung gestärkt wurde, dass die Bildungschancen insbesondere für Frauen sich verbessert haben, dass sich bessere Beschäftigungsmöglichkeiten durchgesetzt haben. Also insgesamt, dass es da eine Entwicklung in der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Menschen gegeben hat. Weil wir, wie Sie schon gesagt haben, wissen, wenn sich die Lebensbedingungen der Menschen verbessern, entscheiden sie sich auch in der Regel für weniger Kinder.
Und der Pferdefuß an dieser Rechnung wäre dann nimmt zwar die Armut und die Bildung ab, was natürlich super ist, aber gleichzeitig dann der Ressourcenverbrauch pro Kopf auch wieder zu?
Genau, das ist eine Möglichkeit. Also in China zum Beispiel, wo die Bevölkerung inzwischen zurückgeht, aber vor 50 Jahren noch stark gewachsen ist, waren die Emissionen lange Zeit sehr niedrig. Inzwischen schnellen sie auch in die Höhe. Und das zeigt, dass wir auch in Ländern, die noch hohe Geburtenzahlen haben, aber wenig zum Klimawandel beitragen, schon frühzeitig dafür sorgen müssen, dass nachhaltige Technologien eingesetzt werden und nachhaltige Konsummuster sich durchsetzen. Und dass sie dann langfristig, wenn sich hoffentlich mehr Wohlstand durchgesetzt hat, nicht auch noch stark zum Klimawandel beitragen.
Ja, wir haben es jetzt schon häufig angesprochen, in den reichen Gesellschaften schrumpft die Bevölkerung und das bringt ja auch in vielerlei Hinsicht, also zumindest jetzt kurzfristig, Probleme mit sich. Stichwort demografischer Wandel, alternde Gesellschaft. Gleichzeitig haben wir ärmere Regionen, wo die Bevölkerung zunimmt weiterhin. Ist das Ganze auch hier wieder ein Verteilungsproblem, wenn man so möchte?
Genau, in Ländern wie Deutschland würde die Bevölkerung schon seit ungefähr 50 Jahren zurückgehen, wenn es keine Migration gäbe. Also Länder im globalen Norden sind darauf angewiesen, um ihre sozialen Sicherungssysteme zu finanzieren, um für genügend Fachkräfte zu sorgen, dass es Zuwanderung gibt aus den ärmsten Ländern der Welt, die eben hohe Bevölkerungswachstumsraten haben.
Wirtschaftsinstitute prognostizieren das ja sogar, dass insbesondere beispielsweise, haben sie jetzt gar nicht genannt, aber es wird immer wieder genannt, Nigeria irgendwann zu einer der am schnellsten, auch wirtschaftlich, wachsenden Nationen werden wird, weil es im Prinzip das letzte Land sein wird mit der ganz wichtigen Ressource, der Ressource Mensch.
Genau, also eine große junge Bevölkerung ist eine Entwicklungschance, insbesondere wenn es gelingt, Möglichkeiten zur Selbstbestimmung zu stärken, sodass sich Familien für weniger Kinder entscheiden und weniger Kinder geboren werden. Aber eine große, junge Bevölkerung in einem Land ist, die produktiv arbeiten kann. Das hat in Ländern wie Südkorea zu großem wirtschaftlichen Wachstum geführt und stellt auch, wenn es gelingt, diese sogenannte demografische Dividende umzusetzen, eine große Chance für wirtschaftliches Wachstum auch in ärmeren Ländern wie Nigeria dar.
Ja, und gleichzeitig ist jetzt ein Land wie Südkorea eben eins dieser Länder, die schon wieder stark darunter leiden, dass sie im Prinzip so einen demografischen Wandel haben, weil dort mittlerweile gewisse Landstriche entvölkert sind. Oder sehen Sie das gar nicht so dramatisch?
Auf jeden Fall. In Südkorea ist die Kinderzahl so schnell zurückgegangen, dass sie jetzt auch sehr weit fortgeschritten sind im demografischen Wandel und die Gesellschaft altert sehr schnell. Gleichzeitig gibt es vergleichsweise wenig Migration nach Südkorea, sodass sie in den kommenden Jahren große Probleme haben werden zur Finanzierung der Renten, zur Sicherung der Fachkräfte und aber auch generell zur Erhaltung des wirtschaftlichen Wachstums, weil eben die jungen Menschen fehlen.
Welche Prognose haben Sie für China?
China wissen wir, dass es also bisher als Bevölkerungsriese galt, aber ab 2023 schon von Indien überholt wird als größtes Land der Welt, weil eben die Kinderzahl schon seit längerem sehr niedrig ist. Und da wissen wir, dass in den kommenden Jahrzehnten, dass die Bevölkerung um 10 Millionen Menschen zurückgehen wird.
Sagt Thomas Neis, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Herr Neis, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Der Weltkongress gegen die Todesstrafe und die Weltbevölkerung. 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Das waren heute die Themen von Der Tag im Deutschlandfunk. Sie können sich natürlich gerne melden mit Lob, Kritik oder auch Anregungen. Unsere E-Mail-Adresse ist dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Morgen um 17 Uhr gibt es dann eine neue Folge von Der Tag. Jetzt aber erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.